Anstoß, der Fußball-Podcast.
Ich habe gerade eben noch diese Schlagzeile gelesen. Nächster Podolski-Laden geschlossen, das ist der Grund. Den erfahrt ihr hier nicht, denn ihr hört nach wie vor den einzigen vegetarischen Fußball-Podcast in Deutschland. Zudem begrüßen wir euch und zudem begrüße ich Fabian Wittke. Mein Name ist Michael Augustin. Wir sind, anders als in den beiden vorherigen Wochen, nicht in einem Raum. Wir sind getrennt, aber im Herzen sind wir ja ganz, ganz nah beieinander.
Definitiv. Und das ist ja auch gleichermaßen schon der Unterschied zwischen Manuel Neuer und Lukas Podolski. Lukas Podolski macht normalerweise die Bude und Manuel Neuer hält den Laden dicht. Aber dass nun Lukas Podolski den Laden dicht macht, das wäre im Prinzip so ähnlich, wie wenn man sagt, es ist alles im grünen Lot. So ein bisschen so zwei Sachen durcheinander gebracht, ne?
Genau. Aber darüber wollen wir ja nicht reden. Okay. Wir haben natürlich frische Eindrücke von der deutschen Fußballnationalmannschaft. Wir sind wieder wer. Nach dem 3:1 gegen Nordirland, das 0:2 gegen die Slowakei, wollen wir nicht unter den Teppich kehren. Auch darüber wollen wir sprechen. Es gibt einen neuen Trainer von Bayer Leverkusen, Kasper Hjulmand. Über den werden wir reden. Und dann noch über Uli Hoeneß und sein Zoff mit Max Eberl. Oder sagen wir Ulrich, ich weiß von Hermann Gerland, der war ja vor ein paar Wochen zu Gast im ZDF Sportstudio, der sagt ja immer Ulrich zu Uli Hoeneß, wenn er ein bisschen böse ist, wenn er ein bisschen streng sein will. Ich frage mich, ob Ulrich Hoeneß Max Eberl jetzt auch Maximilian Eberl nennt oder heißt Max Eberl in Wirklichkeit auch Max. Der heißt, glaube ich, gar nicht Maximilian, oder?
Es ist so wie bei Sebastian Schweinsteiger, ne? Der heißt ja auch in Wirklichkeit gar nicht Sebastian. Ja,
gut, ich wollte gerade sagen, also jetzt fangt ihr nicht auch noch an, mich falsch auszusprechen. Ich heiße nun wirklich Schweinsteiger und nicht mal Schweine.
Ja.
Den habe ich gesehen.
Wirklich?
Den habe ich gesehen. Den habe ich gesehen in Bratislava. Ich bin da jetzt ein Bratislover. Sehr, sehr schöne Stadt.
Die Hauptsache, du bist kein Gratislover, also, aber das ist eine andere Geschichte.
Ich bin ein Bratislover. Ja. Ich habe mich ein bisschen in die Stadt verliebt. An der Donau. Herrlicher Sommerabend. Also zwei fantastische Sommertage. Mittwoch, Donnerstag und auch noch ein paar Stunden am Freitag habe ich da ja in der vergangenen Woche verbracht. Und Bastian Schweinsteiger, weil es ja ein ARD-Live-Spiel war, war er ja auch ARD-Experte, habe ich gesehen, denn so unser Versammlungsraum, der sich im Stadion neben dem großen Pressekonferenzraum befand, der Besprechungsraum der ARD, war auch gleichzeitig der Raum für die Maske. Und obwohl Bastian Schweinsteiger ja ein sehr schöner Mann ist, wurde er auch vor dieser TV-Live-Übertragung wie auch die Moderatorin Esther Sedlacek nochmal geschminkt. Und während wir da so ein bisschen chillten und die Zeit verstreichen ließen und ein paar Snacks genascht haben und nochmal ein stilles Wasser getrunken haben, wurde Bastian Schweinsteiger geschminkt. Also er war in der Maske, er wurde gepudert, er wurde richtig hübsch gemacht. Hat man dann hoffentlich auch im Fernsehen so gesehen.
Obwohl ich noch ganz ehrlich sagen muss, dass ich ja selber im TV immer mehr aussehe wie in einem Wachsfigurenkabinett. Aber das sei mal dahingestellt. Auch untenrum wächst der kleine Bauch und gedeiht. Also der Bauch, der bei der Esther wieder kleiner wird, der wird bei mir wieder ein bisschen größer.
Das lag natürlich nur an der Maskenbildnerin.
Definitiv, ja. Ja. Schön. Sind das die einzigen Eindrücke? Warst du zum allerersten Mal in Belfast? Ne? Nee, du warst in Bratislava. Apropos, ich wollte beim Thema Belfast, bevor ich das vergesse.
Ich bin nicht Belfast Child. Das Spiel gegen Nordirland war ja auch in Köln und nicht in Belfast.
Das stimmt, aber Nordirland und Belfast haben ja auch etwas miteinander zu tun. Deswegen dachte ich mir, packe ich auf jeden Fall von Boney M. den Song Belfast aus dem Jahr 1977 auf unsere Playlist und wünsche damit viel Spaß. Gleich mehr von Wetter und Verkehr.
Da kann ich aber auch schon meinen Beitrag verraten. Von mir gibt's, ich bin neu in der Hamburger Schule von Tokotronic, weil in Hamburg ja gerade Einschulungen sind. Gestern wurden die Vorschulkinder eingeschult, heute sind die Erstklässler eingeschult worden. Liebe Autofahrerinnen und Autofahrer, fahrt bitte vor Schule sehr vorsichtig, seid nachsichtig. Auf diese kleinen Wesen prasseln viele Eindrücke ein. Die sind vielleicht ein bisschen aufgedreht, ein bisschen unkonzentriert, wenn sie den Schulhof verlassen. Und das gilt auch für die Radfahrer, denn viele Schulkinder flitzen dann ja ihren Eltern in die Arme, wenn sie ihre ersten Schulmomente, ihre ersten Schulstunden hinter sich haben. Und genau, das ist mein Appell. Sagt man eigentlich noch ABC-Schützen oder ist das 70er, 80er Jahre?
Busengel sagt man, ne? Busengel ist doch Busengel, wenn man das falsch liest. Also und das waren und die Busengel waren doch immer die älteren Schüler, die die kleineren Schüler an die Hand genommen haben und ihnen dann sozusagen die Verkehrsregeln beigebracht haben. Also Busengel und Busengel werden gleichgeschrieben und ihr könnt euch aussuchen, was kultiger ist. Also so einen schlechten alten Gag habe ich auch lange nicht mehr gebracht, aber wenn wir schon bei Boney M. 1977 und Belfast sind, dann muss Busengel natürlich auch in diese großartige Sendung.
Selbstverständlich. Dafür werden wir sorgen. Das hast du bereits geschafft, dass das in die Sendung kommt. Ja, wie gehen wir vor? Wollen wir noch so ein bisschen über die Nationalmannschaft sprechen?
Komm,
der letzte
natürlich.
Eindruck ist ja noch nicht so lange her und der vorletzte auch nicht. Ja. Und der vorletzte Eindruck war ja nun mal dieses 0-2 gegen die Slowakei. Hast du das Spiel verfolgt? Und wenn ja, wie? Und ich fange mal so rum an. Wie hat es dir denn gefallen, was du da gesehen hast? Warst du danach ein Wutbürger? Hast du danach vielleicht die Chips-Packung durchs Wohnzimmer geschmissen oder vielleicht sogar Flaschen als Wurfgeschoss benutzt und sie gegen den Fernseher geworfen? Wie aufgebracht war Fabian Wittke, als er das erleben musste und auch beobachten durfte, was sich da am Donnerstag in Bratislava ereignet hat?
Genau, so eine Mischung aus dem inneren Rostock-Fan und nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ich frage jetzt einfach mal in die große Runde, ob das vielleicht noch jemandem so ging. Also ich muss dazu sagen, ich habe zu Hause, was ich übrigens auch nicht verstehen kann, man kann ja RTL nicht so streamen. Also RTL überträgt ja in dem Sinne im Free-TV, aber nur RTL Plus kannst du als Stream empfangen. Und dadurch, dass ich davon ausging, auch da hat mich dann mein journalistischer Instinkt verlassen, dass ich davon ausging, dass die Qualifier, früher hätte man noch WM-Qualifikationsspiele gesagt, nur bei und ausschließlich bei RTL übertragen werden, habe ich die ganze Zeit gedacht, ach Mensch, irgendwie würde ich das ganz gerne sehen. Die erste Halbzeit habe ich im Kicker verfolgt. Dann habe ich noch überlegt, gehe ich eine Straße weiter und setze mich dahin, da ist so eine Kneipe. Ach nee, jetzt in so eine Kneipe setzen, alleine willst du jetzt auch nicht wieder. Dann habe ich tatsächlich den Anfang der zweiten Halbzeit mit euch verfolgt, also mit dir und dem Kollegen. Und dann bin ich darüber gestolpert, über die Sportschau-App, die mir gesagt hat, dass dieses Spiel ja in der ARD im Ersten übertragen wird. Und dann habe ich ab der 50. Minute tatsächlich, oder weiß nicht, ab der 55. Minute im Ersten das Spiel live und in Farbe, wie man früher gesagt hätte, verfolgt. Und also mich hat es...
Da stand es ja schon 0-2, oder?
Ja, genau. Mich hat es weder nach vorne noch nach hinten gecatcht. Mir sind nur so ein paar Sachen sehr, sehr aufgefallen. Und zwar, also wenn normalerweise, muss ich ganz ehrlich sagen, normalerweise, wenn jemand so emotional und so aufgebracht an einem Interviewtresen nach dem Spiel steht, wie Julian Nagelsmann bei Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlacek, dann ist er eigentlich spätestens 10 Tage später oder in der Länderspielpause danach entlassen. Jetzt war das ja die Länderspielpause, beziehungsweise es war ja nicht die Länderspielpause, sondern es war die Zeit, wo Länderspiel ist, und es war eigentlich die Bundesliga-Pause. Und wenn du als Julian Nagelsmann, und ich fand, Esther Sedlacek hat natürlich so sehr stark und sehr intensiv bei Bastian Schweinsteiger nochmal so nachgefragt, aber genau diese Frage hätte ich mir eigentlich noch vehementer in Richtung Julian Nagelsmann gestellt, gewünscht. Und zwar, ich meine, das ist doch deine Aufgabe, wenn du es nicht schaffst, deine eigene Mannschaft emotional zu packen. Egal an welchem Punkt der, ich sag jetzt mal, Vorbereitung auf die WM wir sind, ne? Und egal wie jung noch die aktuelle Saison ist. Aber wenn du deine Mannschaft nicht begeistern kannst oder beziehungsweise nicht mitnehmen kannst, nicht emotionalisieren kannst, das war ja das entscheidende Wort, dann muss ich schon ganz ehrlich sagen, ist die Selbstanzeige natürlich auch sehr groß. Das ehrt wiederum Julian Nagelsmann, aber dann muss man auch ganz ehrlich sagen, ja, wer soll es denn dann machen, wenn Julian Nagelsmann diese Mannschaft nicht emotionalisieren kann, wenn es darum geht, sich für die Fußballweltmeisterschaft 2026 zu qualifizieren?
Ja, mir ging das ähnlich. Es heißt ja auch auf Neudeutsch, das In-Game-Coaching habe nicht funktioniert. Ja. Ich habe dann auch oftmals auf meinem kleinen Bildschirm auf der Reportertribüne natürlich dieselbe Übertragung gesehen, die du ab der 55. Minute auch verfolgen konntest. Da war Julian Nagelsmann mit einem hochroten Kopf. Schöne Grüße an Ulrich Hoeneß und Jupp Heynckes. Nägel kauend und aber auch auf der Bank relativ in sich zusammengemattet, hat dann oftmals auf das iPad seines Co-Trainers geguckt, aber da kam auch nicht viele Impulse während des Spiels. Und ich möchte sogar noch einen Tag vorher anfangen. Da hat Julian Nagelsmann jetzt zum wiederholten Male gesagt, auf Nachfrage allerdings bei der Abschlusspressekonferenz in Bratislava, wir wollen Weltmeister werden. Das ist sein Ziel, das hat er ja auch schon nach dem EM aus, ja, letzten Sommer, also im Sommer 2024 formuliert. Mhm. Aber er hat das nochmal gemacht.
Unter Tränen in Stuttgart, ne?
Ja, ich weiß nicht, ob das Tränen waren oder doch, keine Ahnung. Ja, okay. Und auf jeden Fall hat er das nochmal gesagt. Und dann spielst du diese WM-Qualifikation mit dem ersten Spiel in der Slowakei. Die weiteren Gegner heißen Nordirland und Luxemburg. Ja, wirklich keine ganz großen Fußballtupfer auf der Fußball-Weltkarte. Und du weißt, der Erste qualifiziert sich direkt. Der Zweite kann über den Umweg Playoffs noch an der Weltmeisterschaft 2026 teilnehmen. Eigentlich kann man sich ja in dieser WM-Qualifikation nicht nicht durchsetzen. Mhm. Und dieses Signal, das wird ja auch so ein bisschen dann an die Spieler gesendet.
Ja, zumal man ja auch noch dazu sagen muss, wir haben jetzt ja auch noch eine 32er-Runde in Mexiko, in Kanada und den USA. Ne? 48er-Runde. Oder wie die Bild-Zeitung schreiben würde, eine Blä-WM oder so. Ne? Also von daher, genau wie du schon sagst, also man kann sich ja eigentlich nicht qualifizieren. Aber das wollte ich halt auch nochmal damit mit der Blä-Blä nochmal unterschreiben. Ne? Also es ist nicht Bling-Bling, sondern Blä-Blä-WM, ne?
Womit er ja recht hat, ohne Einsatz, Einstellung. It's all about Einstellung. Ohne Emotionalität geht's ja gar nicht. Also ich dachte auch, die hätten mich da zu einem WM-Qualifikationsspiel nach Bratislava geschickt. Dann ging das Spiel los und dann dachte ich, komisch, ich bin hier in der ersten Runde des DFB-Pokals gelandet. Wenn der Regionalligist gegen einen Bundesligisten über sich hinauswächst, in Ansätzen haben wir das auch beim Spiel des Drittligisten SVW in Wiesbaden gegen den FC Bayern gesehen. Das ging ja auch nur 3-2 für die Bayern aus nach 2-0 Führung. Wurde es da zwischenzeitlich nochmal richtig wackelig. Dann hat Harry Kane kurz vor Schluss doch noch zum Sieg getroffen. Solche Spiele erleben wir jedes Jahr in jeder ersten Runde des DFB-Pokals. Und so war das auch. Also die Spieler von Rosenborg, die Spieler der Slowakei, die haben bei Rosenborg Trondheim gespielt, wie David Duric oder beim FC Middlesbrough, wie David Strelitz oder waren wie Leo Sauer, 19 Jahre alt und sehr unbekannt und stand bei Feyenoord Rotterdam unter Vertrag. Und das waren die Spieler, die deutsche Abwehr, die ja aus Innenverteidigern mit Jonathan Tah, FC Bayern und Antonio Rüdiger, Real Madrid, also aus international gestandenen, man kann sogar sagen, aus international erfolgreichen, teilweise sogar in Ansätzen Weltklasse-Innenverteidigern, an guten Tagen hat Rüdiger vielleicht sogar diese Weltklasse, besteht. Und diese Spieler haben es geschafft, dass die wie die letzten Deppen ausgesehen haben. Und die sind über sich hinausgewachsen. Und wenn wir gucken, wer bei den Deutschen in der Offensive spielt, Florian Wirtz, FC Liverpool, Nick Woltemade, Newcastle United, Serge Gnabry, Bayern München. Und dann stellst du diese Dreier-Offensivreihe gegen die slowakische Offensivreihe mit den gerade angesprochenen Spielern, die ihr Geld in Middlesbrough, Trondheim und Rotterdam verdienen, dann wird's ja aberwitzig. Also und das macht es halt so schwer greifbar. Aber ich frage dich, das ist ja auch so ein bisschen individuell, was hältst du davon? Also man kann ja Ziele verklausuliert darstellen, man kann sie aber auch offen ansprechen, wie Julian Nagelsmann das jetzt ja zum wiederholten Male getan hat. Wir wollen Weltmeister werden, das hat er gemacht, obwohl vorher in der Nations League ja auch zwei schwache Auftritte noch sehr präsent waren. Da gab es ja Niederlagen gegen Portugal und gegen Frankreich und obwohl vorher auch eine 3-0-Führung gegen Italien nicht ins Ziel gebracht werden konnte, obwohl dieses Spiel 3-3 ausging, das war ja ebenfalls in der Nations League. Wie stehst du generell dazu, wenn sich jemand wie in diesem Fall Nagelsmann hinstellt und sein Ziel so offensiv formuliert, wir wollen Weltmeister werden? Das ist ja nun mal der größtmögliche Titel, den es im Profifußball gibt. Wie findest du das?
Ich möchte einen Vergleich anstellen, und zwar ist es ja so, wenn der FC Bayern München in eine Champions League Saison geht, dann ist eigentlich ja immer das Ziel, dass sie um den Titel mitspielen. Nur die Frage ist, wie realistisch ist das? Und ich glaube, einfach gewachsen durch die Geschichte, durch den Fußball in Deutschland, kann eine deutsche Fußballnationalmannschaft gefühlt immer nur eine WM spielen und auch um den Titel mitspielen wollen. Ob das dann am Ende des Tages realistisch ist, weiß ich nicht. Dass aber auch Deutschland irgendwie wieder in so einen Rausch kommen kann, das hat sie bei der vergangenen EM gezeigt. Dass sie das aber auch lange nicht kann, das hat sie in den Jahren zuvor gezeigt. Und von daher ist es, glaube ich, egal, was du sagst als Nationaltrainer. Du musst eigentlich hauptsächlich den Nerv der vielen der vielen Fußballfans in Deutschland treffen. Und ich glaube, die meisten würden sagen, ja, bei der WM, ja, irgendwie werden wir das schon schaffen, auch um den Titel mitzuspielen. Und ob das dann jetzt eben realistisch ist und ob du eigentlich auch im Hinterkopf weißt, dass Spanien wahrscheinlich viel besser sein wird, einfach mal vom Kader her, oder vielleicht England so wie immer mit auf den Titel gesetzt wird, obwohl sie es denn auch noch nie bestätigt haben, oder Frankreich irgendwie auch einfach aus der Tradition heraus, obwohl man gar nicht weiß, ob
auch
die...
Auch Portugal ist besser, wie das Nations League-Spiel im Juni gezeigt
genau,
hat.
Ja, genau, absolut. Aber ich glaube, es ist genauso richtig, wie es falsch ist. Ich glaube, wenn du sagst, so ja, wir versuchen, ein großer Erfolg, ganz im Ernst, also was gäbe es für ein Medienecho, was gäbe es auch für einen Aufschrei in der Bevölkerung, und sei es noch so realistisch, aber wenn Julian Nagelsmann sagen würde, ein großer Erfolg wäre es, aus der Gruppe rauszukommen bei der Fußball-Weltmeisterschaft, weil das vielleicht tatsächlich das Ergebnis der aktuellen Analyse ist, dann würden doch alle sagen, alles klar, den kannst du doch nicht halten, und das würde, glaube ich, auch beim DFB würde das auch keiner mitspielen. Also von daher ist ja die Frage, was ist denn ein realistisches Ziel? Auf der anderen Seite sehe ich das momentan auch nicht, weil ich finde, nach eben der EM und mit dem Aus, mit dem ja auch sehr unglücklichen Aus gegen Spanien, hat Deutschland mal wieder so richtig gedroppt, und ich finde, du kannst auch die einzelnen Mannschaftsteile dir anschauen, und dann würde man zwar immer noch über vermeintlich große Namen stolpern, aber könntest die auch relativ schnell begrenzen auf einen Florian Wirtz, der vielleicht als einziger momentan bei einem internationalen Topclub, vielleicht kannst du auch noch Joshua Kimmich dazu zählen, aber beim internationalen Topclub regelmäßig und konstant gute Leistungen erbringt. So, bei Jonathan Tah.
Also viele Leistungen hat er ja noch nicht erbracht. Das waren ja auch eher solide Auftritte, ne? Seine bisherigen 3 Premier League Spiele für Liverpool.
Ja, aber ich sag mal so, ne, die vergangenen Jahre auch bei Leverkusen waren schon gut, und ich finde, hat jetzt keinen schlechten Einstand gebracht. Hat ja, glaube ich, auch schon Assist und glaube ich auch schon Tor geschossen. Also von daher, also schlecht war es jetzt.
In der Premier League kein Tor, aber ja, er hat schon ein Tor gemacht.
Ja, im FA Cup oder im Liga Cup oder was, da hat er auf jeden Fall getroffen, ne?
Ja, in irgendeinem nicht ganz so bedeutenden Spiel auf jeden Fall.
Ja, genau. Also damit will ich nur sagen, das ist vielleicht dann auch schon das nächste Thema, was ich noch gar nicht ganz groß aufmachen will, aber trotzdem auch schon anschneiden will. Und genau jetzt ist ja das eingetreten. Es gab ja auch Pfiffe, nicht nur in der Halbzeit, ne? Obwohl Julian Nagelsmann ja gesagt hatte, in Bratislava hätte er wahrscheinlich auch fast zur Halbzeit gepfiffen. Das war jetzt wieder ganz geckig von ihm. Aber es gab ja Pfiffe gegen die deutsche Fußballnationalmannschaft, und es gab ja auch noch mal im speziellen Pfiffe gegen Nick Woltemade.
Und du meinst in Köln jetzt?
Ja, ja, genau.
Lass uns mal, ich will noch eine Sache, bevor du mir schon mit dem nächsten Thema davon galoppierst, eine Sache noch zu Nagelsmann sagen. Also er hat natürlich ein großes Selbstbewusstsein, das strahlt er aus, er ist sehr eloquent, und ich finde, wenn man das so als Journalist betrachtet, sind wir Berichterstatter natürlich dankbar, wenn da jemand steht, der jetzt zum wiederholten Male sagt, wir wollen Weltmeister werden, auch wenn die letzten Leistungen oder wenn die letzten Spiele dieses Ziel mit Leistungen nicht unterfüttert haben. Das finde ich ja prinzipiell gut, so aus der journalistischen Denke heraus. Andererseits, die beiden vergangenen Weltmeisterschaften, 2022 Katar, aus nach der Vorrunde. Mhm. 2018 Russland, aus nach der Vorrunde. Ja, unglücklich ausgeschieden im EM-Viertelfinale 2024 gegen Spanien, hast du schon gesagt. Hast du recht, gebe ich dir auch recht. Aber trotzdem haben die letzten Jahre ja selten Erfolge gebracht, und ein Viertelfinal aus gegen Spanien ist kein Erfolg, sagt Nagelsmann ja auch selber. Und wenn du das vor dem ersten Spiel sagst, in einer vermeintlich einfachen WM-Qualifikationsgruppe mit der Slowakei, Nordirland und Luxemburg, dann sendest du, finde ich, auch ein falsches Signal. Ich habe auch überlegt, was würde ich denn sagen? Also ich nehme natürlich nicht an solchen großen Turnieren teil, aber,
doch, aber
du machst das ja noch viel... Ja, aber da habe ich ja jetzt nicht das Ziel, dass ich jetzt irgendwie, das kann man ja nicht vergleichen, da bin ich ja Journalist, aber als Sportler, also du bist ja Sportler, du bist ja Ausdauersportler, wenn du jetzt deinen Chicago-Marathon läufst, dann hast du ja bestimmt eine Zeit irgendwie dir vorgenommen, dann hast du vielleicht, weil du so ein bisschen demütig bist, sagst du so eine Zeit, die du vielleicht erreichen willst, aber du sagst jetzt ja nicht, ich werde Bestzeit laufen oder sowas, ne? Man kann ja auch Ziele im Hinterkopf haben und sie ein bisschen kleiner formulieren. Das wäre, glaube ich, eher als Sportler, wäre das, glaube ich, eher meine Herangehensweise. Und er formuliert, das größtmögliche Ziel, was ich, wie gesagt, als Journalist total gut finde, weil ich natürlich mit diesen Sätzen arbeiten kann. Nach dem Spiel gegen die Slowakei oder während des Spiels in der Schlussphase habe ich dann immer mal gesagt, ja, wir wollen Weltmeister werden, große Klappe, nichts dahinter. Das ist ja dann die Message. Und das musste er kleinlaut dann auch am Mikrofon von Ester Zetlacek und Bastian Schweinsteiger zugeben, dass er jetzt ziemlich doof dasteht. Oder bei der Pressekonferenz hat er es dann auch nochmal zugegeben. Aber wenn ich jetzt ein Ziel formulieren würde, ich als Sportler, ich würde das eher ein bisschen defensiver angehen. Wie würdest du das machen?
Ich weiß, was du meinst. Und trotzdem könnte ich jetzt tatsächlich auch genau das, was du gesagt hast, umdrehen. Und zwar haben wir doch auch, also du und ich, doch auch gelernt, dass wir, wenn wir jetzt zum Beispiel diese, ich sag mal, DPA, SED, diese Tickermeldung haben, die dann da so vor uns aufploppen, wie so ein Ticker. Und dann stehen da dann auch manchmal von den Kolleginnen und Kollegen Texte, die ich jetzt gar nicht schlechter machen möchte. Ich möchte mich auch nicht über die erheben, aber ich möchte einfach nur sagen, dann steht da sowas wie, der HSV möchte am Wochenende 3 Punkte im Heimspiel gegen den SC Freiburg einfahren. Wo wir dann doch auch sagen, ja, das ist aber eigentlich, das ist aber auch ja, kein, das ist, das. Genau, nee, ja, aber deswegen will ich nur sagen, ja. Natürlich möchte Julian Nagelsmann oder will Julian Nagelsmann auch Weltmeister werden. Natürlich will er das. Deswegen finde ich, darf man ihn dafür eigentlich auch nicht zu sehr rügen, sondern man muss mit Julian Nagelsmann danach, finde ich, auch einfach nochmal, dass er das will und dass er das so sagt, ist, finde ich, auch völlig okay. Weil dann weiß man ganz okay, der strebt nach dem Größten, ich will Weltmeister werden. Und dann muss man vielleicht sogar Julian Nagelsmann danach in der Pressekonferenz oder im 1-1-Interview, im großen Sommerinterview mit Lea Wagner und Julian Nagelsmann, mit wem auch immer, muss man ihm doch einfach mal dann die Frage stellen, und wie realistisch ist das und was muss auf dem Weg bis in einem Jahr noch alles passieren? Und dann kommt man der Sache näher.
Ja, die Fragen sind ja auch gestellt worden. Also Selbstüberschätzung schwingt da halt auch mit. Ne? Wenn ein Tag nach so einer Aussage so eine wirklich schlechte Leistung wie in Bratislava rauskommt. Er hat danach ja auch gesagt, dass er demnächst auf Spieler setzen wolle, die vielleicht weniger Qualität mitbringen, aber die richtige Einstellung. Wahrscheinlich meint er Nikola Remberg, oder? Den hast du ja auch schon mal mit der Nationalmannschaft in Verbindung gebracht. Absolut. Vielleicht meint er aber auch Hauke Wahl. Ja, aber vielleicht meint er auch Robert Andrich, den hat er ja im Kader.
Vielleicht meint er Nikolai Niehoff, ich weiß es nicht. Kann ja auch sein.
Ja, aber es gab ja noch ein zweites Länderspiel und das habe ich dann in Gänze bei RTL vor dem Fernseher gesehen. Und da muss ich sagen, wenn ich ein Fazit nach 60 oder 62 Minuten hätte ziehen sollen, hätte ich gesagt, ihr habt ja nichts gelernt. Ihr seid ja immer noch nicht mit der richtigen Einstellung da. Da hat Deutschland gegen Spieler gespielt, die ihr Geld in der zweiten und teilweise dritten englischen Liga verdient haben, bis auf wenige Ausnahmen. Aber die meisten Spieler waren halt im Unterklassigen oder eben nicht im Premium-Produkt des englischen Fußballs in der Premier League tätig, sondern eher in Ligen drunter. Und auch da haben deutsche Spieler Probleme gehabt. Antonio Rüdiger hat wieder einen Fehler gemacht. Andere Spieler sind abgehängt worden, sind nicht mit der nötigen Aggressivität bei der Sache gewesen und haben Sprintduelle verloren. Und mit einfachen Fußballen, lange Bälle und der Kampf um diesen zweiten Ball, der dann entsteht, hat Nordirland diese deutsche Mannschaft eine Stunde lang, 60, 62 Minuten vor große Probleme gestellt. Und nachher war es dann die individuelle Klasse, das tolle Freistoßtor von Florian Wirtz war natürlich super. Und auch das Tor von Nadim Amiri war jetzt nicht so schwierig, diesen Treffer zu erzielen, aber ist dann ja doch nach einem Fehler des ansonsten guten nordirischen Torhüters entstanden. Aber auch da waren 2 Drittel des Spiels daran anknüpfend an das, was wir ein paar Tage vorher in der Slowakei gesehen haben. Und dieser 3:1 Sieg, wenn wir das Spiel ganz komplett von der ersten bis zur 90. Minute betrachten, war auch nicht überzeugend, finde ich. Aber du wolltest noch einen anderen Aspekt ansprechen, den habe ich dir ja eben schon so ein bisschen einkassiert, aber jetzt gerne. Pfiffe gegen Deutschland, Pfiffe gegen Nick Woltemade. Darauf wolltest du hinaus.
Also hat der Torhüter in Nordirlands gezeigt, dass Nordiren menschlich ist? Ja, ne? Das kann immer mal passieren.
Ja, oder die Nordirländer haben das gezeigt, wie sie Lothar Matthäus, der RTL-Experte, fälschlicherweise ein paar Mal bezeichnet hat.
Ja, okay, aber dann nähern wir uns den Pfiffen, die in diesem Fall kurz verbal Lothar Matthäus galten, aber auch nicht wirklich ernsthaft, und sondern vielmehr zur Pause der deutschen Fußballnationalmannschaft und natürlich irgendwie auch Nick Woltemade. Und da muss ich, glaube ich, einfach sagen, dass ich will das jetzt nicht auf dieses Geld schieben und dieses polemische, ja, jetzt verdient er doch so viel Geld in der Premier League und so nach dem Motto, dann darf man ihn auch auspfeifen. Aber was ja Nick Woltemade gemeinsam mit seinem Berater umgesetzt hat, ist dass er mit 90 Millionen, auch wenn das natürlich Scheichgeld ist und so weiter und so fort, aber mit 90 Millionen, wenn du mit 90 Millionen in die Premier League wechselst, dann bist du genau der Stürmer, über den wir auch in den vergangenen Jahren schon immer gesprochen haben, der dann zum FC Bayern München, der FC Bayern München kauft fertige Spieler. Aber das machen die Premier League Clubs erst recht. Dann bist du genau der Stürmer, der liefern muss. Und dann bist du nicht mehr der Stürmer, der liefern kann. Das wäre gewesen möglicherweise, wenn er zum FC Bayern München gegangen wäre. Das wäre gewesen, wenn er wenn er beim VfB Stuttgart geblieben wäre. Aber mit 90 Millionen bist du kein Stürmer, der jetzt nochmal die nächsten 2 Jahre gucken kann, ob er sich da in diesem Gefüge zurechtfindet. Und das bist du letztendlich auch nicht mehr, to be honest, in der Nationalmannschaft. Und ich will noch mal einen Schritt weiter gehen. Und ich finde auch dieses, ja, Nick Woltemade und er wird noch so eine große Zeit vor sich haben und der ist ja technisch so versiert und er hat 6 Tore geschossen bei der U21. Bei der U21, nennen wir irgendwie wirklich mal 5 Spieler, die bei der U21 gespielt haben und aus denen danach große Superstars geworden sind. Und ich meine jetzt nicht diese 2009er Truppe mit Jerome Boateng und so, sondern ich meine jetzt mal wirklich so in den vergangenen Jahren. Man kann natürlich auch das Gegenbeispiel bringen und sagen, ja, Markus Berg hat damals auch die Torjägerkanone geholt bei einer U21, galt als Riesentalent, hat danach dann nicht abgeliefert. Fiete Arp hat auch mal viele Tore, ich glaube bei einer U20-WM geschossen, hat auch danach eine eher schwierigere Karriere gehabt. Nur weil du bei einer U21-Nationalmannschaft regelmäßig triffst, als Jahrgangsältester, muss man dazu auch sagen, mit seinen 23 Jahren damals, heißt das noch lange nicht, dass du nur weil du ein Preisschild von 90 Millionen hast, jetzt plötzlich auf mal lieferst. Und ich finde, das hat Nick Woltemade jetzt auch nochmal gezeigt, weil er gegen vermeintlich kleine Gegner komplett untergegangen ist.
Ja, aber ich meine, er hat 18 Tore in allen Wettbewerben in der vergangenen Saison, ich habe gerade nochmal nachgeblättert, für den VfB Stuttgart erzielt und die sind für mich dann auch aussagekräftiger als die paar Treffer bei der U21.
Aber du bist halt auch ins DFB-Pokalfinale gekommen, damit will ich auch sagen, du hast aber alleine auch relativ viele Tore schon erzielt gegen auch vermeintlich auch sehr kleine Gegner, ne?
Ja, er hat sogar auch einen Titel gewonnen, ne? Also er ist Pokalsieger geworden. Also, dass ich von Nick Woltemade viel halte, habe ich ja, glaube ich, jetzt schon sehr oft gesagt hier in den vergangenen Monaten in diesem Podcast. Aber worauf du hinaus willst, und da gebe ich dir recht, er kann ja eigentlich gar nichts dafür, dass er 90 Millionen gekostet hat. Natürlich kann er was dafür, dass Vereine viel Geld für ihn ausgeben wollen, weil er durch gute Leistung sich für andere Vereine und auch für Vereine aus der Premier League, in diesem Fall für Newcastle United, interessant gemacht hat. Aber dass der Markt gerade in England so komplett frei dreht und so komplett aus den Angeln gehoben wird und da Unsummen, Trillionen, Fantasiesummen im Spiel sind, dafür kann ja Nick Woltemade nichts. Aber das bekommt er dann mit einem ja mittelmäßigen bis vielleicht sogar schlechten Länderspiel gegen Nordirland zu spüren, weil die Fans dann wollen, dass er liefert, dass er Tore schießt. So. Und das ist natürlich total ungerecht. Der ist 23 Jahre jung, der hatte sein 4. Länderspiel gemacht für Deutschland und er hat weder in der Slowakei noch gegen Nordirland überzeugt. Aber ich glaube, wenn er jetzt beim VfB Stuttgart geblieben wäre oder wenn er, weiß ich nicht, für viel, viel weniger Geld nach England gewechselt wäre, dann wären die Pfiffe vielleicht gegen ihn ausgerichtet auch nicht so laut gewesen.
Ja, kann gut sein. Aber ich glaube, er hat sich ja eben durch dieses Preisschild, und ich, wie gesagt, ich rede jetzt nicht darüber, so nach dem Motto, ja, er verdient ja so viel Geld, deswegen muss er, darum geht's gar nicht. Das ist mir zu billig und zu einfach. Das ist halt einfach in diesem Geschäft so, sondern es geht mir eigentlich eher darum, dass er eben diesen Schritt wahrscheinlich jetzt gemacht hat, diese 90 Millionen. Wahrscheinlich, muss man übrigens auch ganz ehrlich sagen, vielleicht auch einfach relativ schlecht beraten gewesen, ne? Also, vielleicht hätte der Berater auch.
Weiß man ja noch gar nicht. Der hat ja noch kein Spiel gemacht für Newcastle United. Der wird jetzt wahrscheinlich zum ersten Mal sein Apartment ziehen oder sein Schloss oder sein Newcastle. Er zieht ja in ein neues Schloss in ein Newcastle. Und da wird er jetzt wahrscheinlich, nachdem er sich jetzt ja auch von der Nationalmannschaft verabschieden durfte, zum ersten Mal in seinen neuen 4 Wänden umsehen und die Stadt kennenlernen, die neuen Mannschaftskollegen kennenlernen. Also ich finde, sportlich kann man diesen Wechsel ja noch gar nicht bewerten. Was wir wissen ist, dass ein Verein bereit gewesen ist, unwahrscheinlich viel Geld für den 23-jährigen Nick Woltemade zu bezahlen. Und selbst 50 Millionen sind für einen Fußballspieler oder die Hälfte, 45 Millionen sind für einen Fußballspieler viel zu viel Geld. Aber ja, so in englischen Maßstäben Ja, dann irgendwie nicht, weil für andere Spieler wird noch viel mehr Geld bezahlt. Für Alexander Isak und für Florian Wirtz, der hat nämlich 125 Millionen Euro gekostet, was die Sache natürlich überhaupt nicht besser macht.
Ja, trotzdem fallen mir auch, glaube ich, 3-4 Argumente ein, die dagegen gesprochen hätten. Ich glaube tatsächlich auch, die Spiele, die er gemacht hat, über die wenige Konstanz, in denen er das gezeigt hat, und auch noch sein junges Alter. Und ich glaube, du brauchst vor allen Dingen in dem jungen Alter viele Spiele. Du musst spielen, du musst treffen. Dann holst du dir das Selbstbewusstsein und dann entwickelst du das, was man, glaube ich, so als nötige Hybris für so eine echte Neun braucht, um dann zu sagen, es ist mir egal, in welchem Club ich auf der ganzen Welt spiele, ich werde immer meine Leistung bringen, weil ich weiß, wie das
geschieht. Er ist ja keine echte Neun. Er hat ja auch auf der Nationalmannschaft,
aber du weißt ja, was ich meine, auf den Neun oder Neuneinhalb oder Zehn.
Idealposition gespielt. Ja. Aber lass uns nicht den Fehler machen, Nick Woltemade sportlich jetzt schon so zu bewerten, bevor er das erste Mal überhaupt für Newcastle United in der Premier League gespielt hat. Also da sollten wir vielleicht in ein paar Wochen oder vielleicht auch erst in ein paar Monaten mal drüber sprechen.
Ja,
ich kann mir vorstellen, dass er seine Tore machen wird.
Ja, ich mache ich ja auch gar nicht. Ich bewerte ihn nicht für das, was kommen wird. Ich bewerte ihn für das, was er bisher geleistet hat. Und da können wir uns gerne nochmal die ganzen Spiele beim VfB Stuttgart oder auch jetzt irgendwie aus den vergangenen Wochen und Monaten zusammenrechnen. Also da, wie gesagt, es ist noch nicht das, was es rechtfertigt, dass wir bei 90 Millionen sind. Und das ist ja die Diskussion. Ich sage ja nicht, dass es schlecht ist.
Auch Florian Wirtz wäre für mich nicht 90 Millionen wert. Natürlich ist das irgendwie wert, weil für vergleichbare Spieler noch mehr Geld bezahlt wird. Also für mich ist kein Fußballer so viel Geld wert. Und wenn du Fußballer fragst, dann sagen die wahrscheinlich auch, natürlich ist das total absurd. Joshua Kimmich bekam da einen Tag vor dem Spiel in der Slowakei auch, ich glaube, von einem slowakischen Journalisten eine ähnliche Frage gestellt. Und er meinte, oh ja, fällt ihm irgendwie nicht zu ein. Das ist verrückt. Ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber das ist ja völlig klar.
Das meine ich aber nicht. Also ich meine ja schon, dass im Verhältnis...
Keine Verhältnismäßigkeit.
Ich meine genau, aber im Verhältnis dann ja doch wieder. Also im Verhältnis pendelt sich das ja wieder ein. Im Verhältnis gibt es dann ja irgendwie die 2,4 Millionen für Niklas Remberg. Also, und es gibt ja trotzdem die 10 Millionen für den Neuzugang aus Belgien, beziehungsweise von Turin, der Belgier, der zu Werder gegangen ist. Also es gibt da ja schon ein Verhältnis. Aber ich glaube auch Niklas Remberg ist im Vergleich, wenn wir jetzt sozusagen die philosophische Frage uns stellen, auch keine 2,4 oder 5 Millionen wert, sondern dann würde man ja wahrscheinlich zu dem Ergebnis kommen, dass jeder Mensch unendlich viel wert ist, weil man den Wert eines Menschen nicht bemessen kann. Aber wir reden ja schon noch über diesen fußballerischen Kontext. Aber ich merke auch, dass wir abschweifen. Du weißt, glaube ich, auch, was ich ungefähr sagen wollte, dass Woltemade für mich noch nicht so abgeliefert hat, dass man auch im Verhältnis, im Gesamtkontext des Fußballbusiness noch nicht sagen kann, dass er ein super Spieler ist, der nun von jetzt auf gleich liefert. Soll er mich aber lügen strafen? Eine Frage, die ich dir aber trotzdem nochmal stellen möchte.
Ja, wie spricht man denn aus in England? Woltemade wahrscheinlich, ne? Nick Woltemade.
Oh, wahrscheinlich schon. Ich möchte dich aber tatsächlich auch nochmal was fragen. Und zwar, es gibt ja immer so diese Vorschusslorbeeren, es gibt dann diese Riesentalente und dann schwimmst du auf so einer Erfolgswelle. Und ich spreche jetzt über Julian Nagelsmann. Und zwar im Fußballbusiness, ich glaube, Julian Nagelsmann surfte auf einer sehr, sehr hohen Welle, hat ein sehr, sehr hohes Ansehen. Aber ich frage mich, wie lange es noch dauern wird, wie viele Krisenmomente es noch in der Fußballnationalmannschaft geben kann, bevor Julian Nagelsmann auch das erste Mal in die Kritik gerät. Also wir haben Hoffenheim.
Das kann ich ganz einfach sagen. Ja. Also es gibt ein großes Turnier, auf das alles ausgerichtet ist. Wenn sich Deutschland nicht gegen diese Gegner, die ich angesprochen habe, Slowakei, Nordirland, Luxemburg, durchsetzt und sich nicht für die WM 2026 qualifiziert, dann ist die Geschichte Nagelsmann auserzählt. Und wenn er, weiß ich nicht, mit Deutschland bei dieser XXXL-WM oder Blä-WM nur bis ins Achtelfinale kommt oder selbst das nicht erreicht, dann ist auch Feierabend. Aber auf dem Weg dahin gibt es eigentlich kein Stoppschild für ihn. Außer wenn die WM-Qualifikation nicht gelingen sollte. Aber sie kann ja, nachdem der 3:1 gegen Nordirland jetzt gelingen, auch als Gruppensieger. Die Slowakei darf halt nicht alles gewinnen. Und die Slowakei darf dann vor allen Dingen nicht in Deutschland gewinnen. Das ist dann vielleicht das alles entscheidende Spiel, wo es dann vielleicht auch um die Tordifferenz geht. Aber ich glaube, das So sehe ich Nagelsmanns Weg. Am Ende wird abgerechnet und das Ende ist die WM 2026.
Aber ich meine auch so ein bisschen, was die Reputation angeht. Also Florian Kohfeldt hat mich angerufen und hat gefragt, wie weit ist Julian Nagelsmann noch von Eupen entfernt?
sehr weit entfernt, glaube ich, weil wenn du in dem Alter eine erfolgreiche Zeit beim FC Bayern hattest, die auch aus Sicht der Münchner jetzt ja retrospektiv zu früh beendet wurde, wenn du davor bei Leipzig und Hoffenheim einen exzellenten Ruf genossen hast und mit 38 möglicherweise dann irgendwann nicht mehr Nationaltrainer bist, dann steht dir doch vieles offen. Also dann will ich auch eine Rückkehr zum FC Bayern oder würde ich eine Rückkehr zum FC Bayern nicht ausschließen oder vielleicht auch in andere Länder England, oder ey, ja. Whatever. Ja, also Nagelsmann ist nach wie vor Top-Trainer. Also was haben denn seine Vorgänger erreicht? Also was hat denn Hansi Flick erreicht? Joachim Löw ist Weltmeister geworden 2014, ja, aber 2016, gut, Halbfinal aus bei der EM gegen Frankreich, gegen den späteren Europameister. 2018, Vollblamage. 2021 bei der EM, Joachim Löw, Achtelfinale aus gegen England. Also seine Vorgänger, die waren ja auch nicht erfolgreicher, zumindest nicht in der jüngeren Vergangenheit.
Ja. Ja, klar. Aber ich meine, scheiterte er jetzt auf dem Weg zur WM, dann hätte er auf jeden Fall erstmal so zwei Stationen, auch wenn man natürlich dafür auch immer unterschiedliche Gründe finden kann. Man kann natürlich auch sagen, so, sowohl beim FC Bayern München hat nicht an ihm gelegen, könnte natürlich jetzt auch sagen, bei der deutschen Fußballnationalmannschaft, das Wort, was wir alle hassen, das Spielermaterial, die Spieler bringen einfach nicht die Qualität mit, um sich zu qualifizieren. Das kann man ja immer von unterschiedlichen Warten beleuchten. Aber ja, blicken wir auf das, was kommt. Was ist denn, wann steht sie denn eigentlich an? Du hast es doch bestimmt im Kopf, die nächste Länderspielpause, wie wir doch so schön sagen.
Im Oktober, 10. Oktober in Sinsheim gegen Luxemburg.
Ja.
Und dann ein paar Tage später in Belfast gegen Nordirland.
Ah, okay.
Das sind die nächsten Aufgaben, ja.
Wollen wir denn nochmal auf André Schubert schauen, der jetzt nicht mehr Trainer von Leverkusen ist, und Kaspar Juhlmann?
Auf André Schubert? Wie kommst du auf André Schubert?
Ich komme auf André Schubert, weil das ist doch irgendwie im Prinzip so ein bisschen das, so wie André. Nee, mich hat das tatsächlich daran erinnert, als André Schubert mal ganz kurz Trainer von Holstein Kiel war. Da hat man sich dann auch relativ schnell einfach aus unterschiedlichen Zielsetzungen voneinander getrennt. Und von der Frisur haben sie ja anscheinend ja auch den ähnlichen Friseur. Und deswegen Kaspar Juhlmann, neuer Trainer Leverkusen. Wollen wir damit weitermachen?
Ja, der wird am Mittwoch, sprich morgen, zum ersten Mal das Training leiten, am Freitag sein erstes Spiel gegen Eintracht Frankfurt bestreiten. Das ist so ein bisschen, so kommt es mir vor, wie Marathon ohne Dehnübung, oder? Also ein richtiger Kaltstart.
Ja, ist ja auch Däne, aber deswegen müsste er sich ja mit kälteren Startmöglichkeiten auskennen. Was ich wirklich interessant finde, ich will es doch sagen, ich finde, Bayer Leverkusen geht auch damit einen nicht ganz so erwartbaren Weg, so würde ich es formulieren, nicht erwartbaren Weg. Also bei Ten Hag, fand ich, war es auch schon eher so eine Geschichte, dass man sich denn für jemanden kennt, der, jetzt grätschst du mir gleich rein, wenn ich jetzt sage, der die Liga nicht so kennt. Du sagst, Moment, wieso, Kaspar Juhlmann war doch mal Trainer in Mainz. Ja, aber da war er
ja
auch nicht.
Ja, der kennt das Mindset.
Ja, natürlich.
Der hat das Mindset.
Genau, das weiß ich wohl auch. Aber ich glaube, viele wissen gar nicht, dass der Trainer in Mainz war. Und warum nicht? Weil der auch nicht für eine ganz erfolgreiche Geschichte in Mainz steht. Klar, war danach Trainer.
Nach 21 Spielen gefeuert. Aber das wäre ja in der Leverkusen-Zeitrechnung schon eine richtig lange Amtszeit.
Aktuell schon, ja. Aber ja, auf der anderen Seite muss ich sagen, habe ich ihn jetzt gerade auch noch so mit Auftritten der dänischen Nationalmannschaft im Kopf, also auch mit Interviews im Kopf, ohne dass ich die jetzt zitieren kann. Finde ihn schon auch sehr sympathisch, hat immer einen sehr offensivfreudigen Fußball spielen lassen. Viel mehr, muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, kann ich zur aktuellen Verfassung, zur Schwacke-Liste bezüglich Kaspar Juhlmann gar nicht sagen.
Ja, aber ich finde interessant, ich habe es gelesen, das Zitat, war es Fernando Caro oder war es Simon Rolfes, einer von beiden hat gesagt, seine Prinzipien, also Juhlmanns Prinzipien der Teamführung hätten sie überzeugt. Und es war ja tatsächlich so, seine Amtszeit bei der dänischen Nationalmannschaft, die ging ja schon ein bisschen länger, von 2020 bis 2024 war er dänischer Nationaltrainer. Erinner dich an die EM 2021. Da erinnern wir uns natürlich alle an den Herzstillstand von Christian Eriksen, an diesen Riesenschock. Das hat er mit ganz viel Empathie Mutti mit ganz viel Empathie moderiert. Er und seine Spieler waren eine Einheit. Das meinen die Leverkusener vielleicht auch mit Prinzipien der Teamführung, wenn sie die in den Vordergrund stellen und die loben. Und vor allen Dingen sportlich ist er bei diesem Turnier mit Dänemark ins Halbfinale eingezogen und dort erst an England gescheitert. Mit einem ja wirklich kreativen und auch offensiven Fußball, den sie in Leverkusen ja auch spielen lassen wollen. In Dänemark hat er den Ruf eines Fußball-Nerds. Und seine Mainzer Zeit, die ist ja ehrlicherweise auch schon zig Jahre her. 2014, 15, musste ich auch mal nachgucken, hat er Mainz 05 trainiert. Und ich finde, die kann man gar nicht mehr in die Bewertung aufnehmen. Er hat den FC Nordsjælland trainiert mit diesem Verein. Ja, auch eher ein kleinerer Verein ist er, ich glaube, 2012 oder so mal dänischer Meister geworden. Und ansonsten weiß ich auch nicht viel dazu beizutragen. Es ist bestimmt nicht der Name, der ganz oben auf dem Tableau lag. Da ist man ja in Leverkusen dann auch relativ schnell bei Roger Schmidt. Aber der soll ja gesagt haben, dass er da als Nachfolger von Ten Hag nicht zur Verfügung steht. Ich find's aber alles irgendwie nachvollziehbar. Ob dann wirklich alles klaro ist oder doch alles karo bei Bayer Leverkusen, das weiß man auch erst, wenn Kasper Juhlmann ein paar Wochen Trainer ist.
Ja, oder dann könnten wir sagen, wenn es auch nicht hinhaut, wenn sich Leverkusen für Caro einfach entscheidet. Aber
oder wenn Leverkusen zum Kasper-Theater wird.
Ja, wenn sich Leverkusen zum Kasper macht. Ja.
Aber das Theater ist ja eigentlich jetzt, das soll ja mit ihm der Vergangenheit angehören. Das Theater hatte Leverkusen ja unter Ten Hag. Ja, mal gucken. Wir werden da nochmal in Medias Res gehen, um einen Folgentitel auszubaldowern.
Definitiv.
Genau, das machen wir noch.
Bin da wirklich gespannt, also wo am Ende die Wahrheit liegt. Und zwar deshalb, also bei all dem, was man jetzt ja über Kasper Juhlmann gesagt hat, hört man ja zwischen den Zeilen ja auch, also alles, was er ist, muss ja sein Vorgänger nicht gewesen sein. Ne? Du kannst ja immer die Schärfe aus dem Kontrast herausdrehen. Und das waren ja auch nochmal so richtige Kritikpunkte, die am Ende aufkamen. Beidseitig nochmal so ein fettes Statement von Ten Hag, nochmal so eine große Reaktion darauf aus Leverkusen. Und da bin ich jetzt mal, also was ich nur damit auch sagen will, bin ich mal gespannt, ob das so einfach ist, dass man jetzt sagt, okay, das war irgendwie einer, der hat sich das relativ schnell mit allen verscherzt, Ten Hag, und der hat jetzt irgendwie da niemanden in der Kabine erreicht, alles klar. Und jetzt holst du vielleicht jemanden, der für Team Spirit und Fußball-Nerdigkeit bekannt ist, und dann vergisst du aber gleichzeitig dabei, dass gefühlt 35 Spieler gegangen sind aus der Double-Truppe und 49 dazugekommen sind, um es mal ein bisschen zu übertreiben. Weißt du, was ich meine? Also, es ist ja nicht nur ein Trainerproblem gewesen, sondern man steht ja ohnehin vor einer riesengroßen Baustelle, wo du das Gefühl hast, hier liegt ein Stahlträger, hier liegen die Schrauben, da vorne liegt das Gerät, und dass das jetzt jemand angehen muss, das ist klar. Nur du entscheidest dich jetzt für jemand anderen, aber trotzdem ist auf der Baustelle auch noch nicht viel passiert. Das wollte ich nur sagen.
Man kann festhalten, Jubel, Double, Heiterkeit war vorgestern bei Bayer Leverkusen, weil das war ja die vorletzte Saison aus heutiger Sicht. Was hältst du von meinem Vorschlag, dass wir jetzt die Kultrubrik machen und danach noch über Uli Hoeneß und Max Eberl sprechen, und bauen wir noch so eine kleine Spannungsrampe auf hier?
Auf jeden Fall.
Wie wäre das für dich?
Das wäre für mich eigentlich kaum zu beschreiben mit Worten, wie schön das wäre.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
So geht's weiter. Der eine überrascht den anderen. Fabian weiß nicht, was ich ihm mitgebracht habe, was ich mit ihm vorhabe. Und umgekehrt weiß ich es genauso wenig. Sag du, wer soll anfangen?
Komm, ich fange mal an. Es gab ja schon mal die Situation, dass Fußball-Deutschland in eine Relegation musste. Kannst du dich daran erinnern?
Gegen die Ukraine vor der WM 2002 hat sich Deutschland gegen die Ukraine durch ein Tor von Michael Ballack qualifiziert für das Turnier in Japan und Südkorea.
Ja, ich schaue aber jetzt hier auch gerade nochmal auf das Spiel vom Mittwoch, den 14. November 2001, 20.30 Uhr, Signal Iduna Park, Dortmund, Deutschland, ausverkauft 52.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. 2001 und also Michael Ballack hat auch getroffen, der hat sogar zweimal getroffen, aber das Spiel ist am Ende 4:1 ausgegangen.
Ja, aber das war ja also Hin- und Rückspiel und das war dann offenbar das Rückspiel. Das Hinspiel ist, glaube ich, unentschieden ausgegangen. Kann das sein?
Das kann sein. Aber du hast gerade eben gesagt, durch ein Tor von Michael Ballack.
Ja, also na gut, dann habe ich das. Dann ist es vielleicht das Hinspiel gewesen,
also,
in dem er getroffen hat.
Ich glaube, das Hinspiel kann sein, dass es unentschieden ausgegangen ist und das Rückspiel war dann 4:1. Auf jeden Fall, das hier ist das in Dortmund gewesen. Und ich möchte mit dir ein kleines Wer bin ich spielen anhand der damaligen Aufstellung der deutschen Fußballnationalmannschaft.
Gut, dass du nicht die ukrainische haben willst, weil da wäre ich blank.
Auf jeden Fall würdest du einen kennen. Gehen wir doch mal auf den. Ein Spieler, der auch mal...
Andrei Schewtschenko.
Ist richtig, ist aber nicht gesucht, sondern ein Spieler, der auch mal ganz kurz Interimstrainer, danach sogar noch mal ein bisschen länger als nur Interimstrainer, Trainer von Werder Bremen war. Ich würde sagen, wahrscheinlich auch sowas...
Viktor Skripnik.
Sowas wie eine Clublegende. Absolut richtig. Okay, aber kümmern wir uns jetzt auf die deutsche Fußballnationalmannschaft. Ich brauche jetzt, glaube ich, nicht großartig ausholen, wenn ich in Richtung des Torhüters gehe.
Das war natürlich Oliver Baumann. Nein, das war Oliver Kahn.
Das ist richtig. Jetzt kommen wir zu mir. Ich war unter anderem in der Defensive verantwortlich. Hab mal gespielt bei Hertha BSC, bei, ich sag jetzt einfach mal Hansa Rostock.
Marco Rehmer.
Mhm, richtig. Ich gehörte auch zur großen, stabilen Zeit. Ich war noch sowas ähnliches wie ein Libero, habe auch bei Bayer Leverkusen lange gespielt.
Jens Nowotny.
Richtig, natürlich. Kann man schon auch sagen, dass Jens Nowotny sowas wie ein Libero war, oder?
Ja, schon.
Ja. Ich war Defensivspieler, habe mal bei Schalke gespielt und auch bei den Bayern. Eiern.
Auch Abwehr, also Verteidiger, ne? Thomas Linke, nicht Carsten Linke, Thomas Linke. Carsten Linke war bei Hannover 96.
Ich bin, wenn du so möchtest, einer der Vorgänger von Florian Wirtz im offensiven, im kreativen, im geistreichen Mittelfeld von Bayer Leverkusen gewesen. Ich war sowas wie ein weißer Brasilianer, auch wenn ich nicht der eigentliche...
Bernd Schneider.
Genau, ich war Bernd Schneider. Ich war auch ein Weißer, allerdings ohne Brasilianer, sondern eher ein bisschen mehr graubrotmäßig veranlagt.
Carsten Ramelow.
Das ist richtig, ich bin Carsten Ramelow. Und ich war gefühlt 15, wahrscheinlich tatsächlich 10 Jahre das deutsche Aushängeschild und habe in diesem Spiel gegen die Ukraine auch zweimal getroffen.
Michael Ballack.
Ja, natürlich Michael Ballack. Ich habe, und das mag man gar nicht unbedingt mehr denken, wenn man mich heute sieht, auch eine wirklich sehr, sehr große, auch internationale Karriere hingelegt. Ich bin inzwischen ein Experte, rede über Fußball, gerne auch in Sky Studios, aber habe ja auch mal zum Beispiel in der Premier League gespielt.
Didi Hamann.
Beim FC Bayern München, so ist es. Ich habe auch große Stationen in meinen Lebenslauf gehackt. Zum Beispiel habe ich mal gespielt beim FC Bayern München, beim AC Milan. Ich habe gespielt
Bierhoff.
In England, beim, ich glaube, beim FC Middlesbrough. Ich habe auch mal einen Trainerposten, ich meine sogar bei Borussia Mönchengladbach gehabt.
Ach, Christian Ziel. Ja, klar.
Das ist richtig. Das ist alles richtig, was ich gesagt habe. Ne? Genau, Middlesbrough, Milan, Liverpool, Tottenham Hotspur, Borussia Mönchengladbach. Station als Trainer, Co-Trainer, Interimstrainer, Borussia Mönchengladbach. Ja, alles richtig. Ah, schreiben Sie es rein. Fischer ist schuld. So, jetzt haben wir...
Janka fehlt noch.
Carsten Janka und es fehlt auch noch einer, der in dem Spiel einen größeren Janker hatte, und zwar auf Tore schießen, der immer noch, dem man wiederum seine sportliche Vergangenheit auch gar nicht mehr so sehr ansieht. Ich glaube, der immer noch eine Funktion hat, bei Borussia Mönchengladbach bringt.
Oliver Neuville.
Ja, Oliver Neuville. Und Trainer damals. Es gab nur einen, genau.
Ja.
Das ist richtig.
Ja.
Hast du gut gemacht.
Das ist sehr präsent. Also die Zeit ist bei mir sehr präsent. Das habe ich abgespeichert. Der Fußball war nicht so berauschend, aber das ist er ja aktuell auch nicht immer.
Nee, nicht immer.
Bei mir geht es auch um die deutsche Nationalmannschaft, auch ein bisschen um das Spiel in Bratislava. Namdi Collins hat ja sein Länderspieldebüt gegeben auf der rechten Abwehrseite, der Mann von Eintracht Frankfurt. Wahrscheinlich wird er auch in Wochen noch von Leo Sauer träumen, denn der ist ihm das ein ums andere Mal davongerannt. Und Collins wurde ausgewechselt. Ich will nicht sagen, es war sein einziges Länderspiel, will ich nicht hoffen, aber es war zumindest mal eins, das gründlich in die Hose ging und er steht bei einem Länderspiel. Es gab aber tatsächlich etliche Spieler in der langen Geschichte der deutschen Fußballnationalmannschaft, die ein einziges Mal für Deutschland gespielt haben. Ob das immer an der Leistung lag oder andere Gründe hatte, das ist jetzt völlig egal. Ich lese dir jetzt, sagen wir mal so 10, 11, je nachdem wie viel Namen du hören möchtest, Namen vor und du sagst mir, haben die ein Länderspiel oder haben die mehr? Viele davon haben nur ein einziges Länderspiel.
Ja.
Bist du bereit für dieses Spiel?
Ja.
Los geht's mit Zoltán Sebeske.
Ein Länderspiel gegen die Niederlande.
Ja, und war auch überfordert und hat nie wieder ein zweites gemacht. Dietmar Beiersdorfer.
Oh, Dietmar Beiersdorfer. Ja, hat auch eins gemacht.
Hat eins gemacht. Ich glaube, es war Qualifikation EM 92. Das habe ich jetzt nicht rausgearbeitet, aber ich meine es erinnern zu können, weil damals fehlten irgendwelche Innenverteidiger. Also ich will dir sagen, alle haben mindestens ein Länderspiel. Wir suchen die, die nur eins haben. Daniel Birovka.
Daniel Birovka hat relativ viele Länderspiele, meine ich, gemacht für die U21. Aber Daniel Birovka hat, das war auch eine ziemlich trübe Zeit. Ich sag, wahrscheinlich hat er zwei gemacht. Ich sag, er hat eins gemacht.
Er hat drei gemacht und ein Tor geschossen auch.
Ja. Okay.
Darius Wosch.
Darius Wosch hat mehr Länderspiele gemacht.
Ja, 17 und ein Tor geschossen. Du als Werder-Sympathisant wirst ihn kennen. Thomas Wolter.
Thomas Wolter, Mitglied der Meistermannschaft von 1993, müsste, ich sage auch, 2, 3, 4, 5.
Nee, eins.
Okay.
Ein einziges.
Ja, okay.
Noch ein Ex-Bremer. Frank Rost, Torhüter.
Frank Rost war natürlich ein paar Mal im Kader. Ich glaube, der hat auch ein, zwei, dreimal gespielt. Also nicht ein, mehr als einmal, auf jeden Fall.
Ja, stimmt. Viermal. War natürlich auch beim HSV, bei Schalke und bei Werder. So, relativ aktueller Spieler noch. Lukas Metscher.
Lukas Metscher, nicht zu verwechseln mit Felix Metscher. Lukas Metscher ist ja irgendwie gefühlt seit 1000 Jahren verletzt. Wie sagt man so schön? Gute Besserung von dieser Seite hier, von hier oben. Lukas Metscher hat ein Länderspiel gemacht.
7.
Echt? Krass.
Frank Neubart.
Mr. Europacup, meinst du?
Ja.
Den Holstein-Kiel-Trainer.
Genau, das war er auch.
Der hat mehrere gemacht.
Eins, genau eins. Marco Marin.
Hat er viele gemacht,
16.
Ja, gut.
Fast so viele wie Darius Wosch. 16 Länderspiele, ein Tor. Ich habe irgendwie viele Ex-Bremer, fällt mir gerade ein. Der nächste ist auch ein Ex-Bremer. Bernd Hopsch.
Bernd Hopsch hat eins gemacht.
Richtig. Ich habe noch 4 Namen.
Ja, bitte.
Kannst du noch?
Ja, Stefan Paslak hat, glaube ich, 2 gemacht oder 3.
Der steht hier nicht. Christian Hochstetter steht hier noch.
Christian Hochstetter. Boah, ich meine, ob jetzt wirklich jemand 1 oder 2 gemacht hat, das ist ja schon fast die 1-Million-Euro-Frage, weil du kannst ja wirklich mehr daneben liegen, als dass du es treffen kannst. Das ist ja so wie so Euro-Jackpot spielen.
Aber 1 oder 2 passt ganz gut bei Christian Hochstetter.
Ja, er hat 1 gemacht.
Nee, doppelt so viel. 2. So, 3 Namen noch. Kevin Großkreuz, Weltmeister 2014.
Mehr gespielt macht.
6, ja. Richtig. Marco Haber wurde mit Kaiserslautern deutscher Meister 1991.
Hat 1 gemacht.
Hat 2 gemacht. Ah, ja. Und ein noch aktiver Sydney Spieler. Nee, beim VfL Wolfsburg. Jannik Gerhardt.
Der hat auch mehrere als 1 gemacht.
Genau 1.
Okay.
Ja, okay. Aber mehr als keins.
Aber ich glaube, das hat Spaß gemacht zum Mitraten. Und das ist mir dann am Ende des Tages wichtiger, als wenn ich jetzt hier 2 Tore mache, sondern Hauptsache die Mannschaft gewinnt. Also wenn die Stoßis Spaß hatten, dann ist alles gut.
Ja, das ist die Hauptsache, sehe ich genauso. Max Eberl ist ziemlich empfindlich und muss lernen, Verantwortung zu teilen. Das sagt Uli Hoeneß über den aktuellen Sportvorstand des FC Bayern im Doppelpass.
Ja.
Und dann hat er gesagt, er hätte sich mit Karl-Heinz Rummenigge früher wie die Besenbinder gestritten. Wie haben sich Besenbinder früher gestritten, weißt du das?
Nee.
Kennst du noch Besenbinder? Du bist ja auch schon sehr alt.
Ich bin sehr jung, ich weiß nicht, was ein Besenbinder ist.
Ich weiß vor allen Dingen nicht, wie die sich gestritten haben. Aber wenn die Tür hinter uns zuging, war es wieder okay. Max ist da ziemlich empfindlich.
Ja.
So, und jetzt gibt es Streit beim FC Bayern. Max Eberls Replik lässt noch auf sich warten. Uli Hoeneß ist offenbar auch mit seiner Transferausbeute in diesem Sommer, in der just zu Ende gegangenen Transferperiode, nicht zufrieden. Müssen wir uns Sorgen machen um Max Eberl oder um Ulrich Hoeneß, wie ihn Hermann Gerland nennt, wenn er mal wütend ist auf ihn?
Also, was ja ganz generell sehr erstaunlich ist, ist, dass man Uli Hoeneß einfach nicht schützen kann. Ne? Also man kann ihn nicht vor sich selbst schützen und man hat ja mittlerweile auch das Gefühl, dass er so sämtlichste Gagschreiber so hat, die ihm da so ein paar Texte hinlegen. Und das ist vielleicht auch das größte Kompliment, was man Uli Hoeneß machen kann, also zumindest aktuell. Also natürlich habe ich auch großen Respekt vor dem, was er geleistet hatte für den deutschen Fußball, für den FC Bayern München. Aber aktuell muss man ja sagen, dass er wahrscheinlich diese Gagschreiber nicht braucht, um trotzdem noch pointiert zu sein. Und so ist es ja, aber wenn ihm, und das ist ja dann der realistische Blick auf das, wenn ihm eigentlich sein Vermächtnis oder sein Lebenswerk, nämlich der FC Bayern München, so wichtig ist, dann würde man ja realistisch betrachtet das nicht so machen, wie er es macht, oder?
Ja, genau. Dann würde man, weil ja beide offenbar nur 8 Kilometer Luftlinie am Tegernsee voneinander entfernt wohnen, vielleicht mal in den Privatjet steigen und die 8 Kilometer fliegen. Oder vielleicht ein Tretboot ausleihen. Auf dem Tegernsee soll man, glaube ich, auch sehr schön Tretboot fahren können. Und dann kann man sich ja vielleicht auch so ein Tegernsee-Helles noch mitnehmen oder auch 2 oder 3 oder 4. Auf jeden Fall gäbe es da viele Möglichkeiten, sich auch persönlich mal zu treffen. Ich finde das immer schlecht, wenn man so über die Medien miteinander kommuniziert. Ich will gar nicht ausschließen, dass Uli Hoeneß auch schon mal persönlich mit Max Eberl darüber gesprochen hat, so als väterlicher Ratgeber oder als großväterlicher Freund. Aber das ist, ja, das ist so ein bisschen FC Hollywood. Mhm. Da gibt es ja auch immer noch in der ZDF-Mediathek die wirklich sehr gut gemachte Doku aus den fantastischen 90er Jahren. Als es drunter und drüber ging, auch mit Uli Hoeneß als einen der vielen Hauptdarsteller von damals. Ja, aber ich glaube, Uli Hoeneß braucht es auch, der muss gehört werden. Und beim Doppelpass, da hat er ja, glaube ich, auch das Recht, die Kurzwahltaste zu drücken und in die Sendung zu gehen. Ich habe den Doppelpass ewig nicht mehr gesehen. Ich glaube, er wurde sogar eingeladen,
ja, ja.
War physisch anwesend. Ich glaube, er braucht das. Das ist wichtig für ihn. Er braucht das. Also das wird er immer noch so machen. Also solange Uli Hoeneß lebt und klar denken kann, wird er ab und zu mal so ein paar Spitzen gegen die aktuell Verantwortlichen beim FC Bayern loslassen. Das ist, glaube ich, so dieses Patriarchen-Gen, was er ja auch hat. Und er war ja lange Zeit der Patriarch des FC Bayern und das lässt nie nach. Da werden sich auch die vielen, vielen Nachfolger, die es ja bestimmt noch geben wird von Max Eberl, dran gewöhnen müssen. Und auch die Nachfolger von Vincent Kompany und ja, so manch einer, der beim FC Bayern noch in Verantwortung steht. Das muss man einfach akzeptieren, runterschlucken und so wie es Eberl macht, macht das, glaube ich, am besten, einfach nicht drauf reagieren.
Ja, das ist ja genau das Problem. Ne? Also das Problem ist ja, dass er nicht der Patriarch war, sondern dass ein Uli Hoeneß, jetzt sage ich auch schon ein Uli Hoeneß, aber dass ja wirklich ein Uli Hoeneß eine ganz andere Wucht mitbringt. Das ist ja so ähnlich, als würdest du sagen, okay, Boris Becker kommt jetzt hier irgendwo zum Tenniscourt, dann spaltet sich das Wasser, die Menschen bilden Trauben und schauen ehrfürchtig auf diesen Mann. Und das ist natürlich schon so, wenn ein Uli Hoeneß...
Die Frauen gehen in Deckung.
Ja, wenn ein Uli Hoeneß zum FC Bayern München und sei es jetzt auf irgendeinem Fanfest gefragt wird oder ich sag jetzt mal beim Sportbild Award, der jetzt ja gerade wieder gewesen ist oder sonst wo, bei irgendwo, man trifft ihn irgendwie auf dem Weg zum Brötchen holen und Uli Hoeneß sagt etwas zu seiner aktuellen Situation, nicht zu seiner, sondern zu der des FC Bayern München, dann hat das eben so ein krasses Gewicht, dass es eben ja dann doch die Medien bestimmt beherrscht und
das wird halt dankend angenommen.
Ja, aber letztendlich auch die Artikel
klicken sich super.
Ja, aber die Arbeitsweise beeinflusst natürlich eines Max Eberls.
Ne? Also mit Martin Kind und Hannover 96 genauso. Ja, ja. Ne? Also wenn der lospoltert, dann ist es auch eine Schlagzeile und gibt es da halt ein paar Tage Unruhe im Umfeld von Hannover 96. Hat jetzt überregional nicht ganz so die Wucht wie die Worte eines Uli Hoeneß, aber der FC Bayern ist der populärste Club in Deutschland und die Artikel, die sich ja hinter der Bezahlschranke bei Online-Medien verbergen, werden dadurch dann vielleicht geklickt, gekauft und freigeschaltet, wie auch immer. Also ja, das ist ja total dankbar für jeden Journalisten, dass der so tickt, wie er tickt und sich dann auch gerne mal provokant und in dem Fall vielleicht sogar proaktiv äußert.
Ja, aber ich merke, du hast da gar kein großes du kannst sie echauffieren.
Echauffierungspotenzial. Empörungspotenzial hält sich in Grenzen, weil das ist ja schon immer so gewesen. Mein Gott, wahrscheinlich findet ihr es auch scheiße, was Max Eberl auf dem Transfermarkt gemacht hat und das wollte Made jetzt zu Newcastle United gewechselt ist und Florian Wirtz vor viel längerer Zeit schon zum FC Liverpool gegangen ist. Ja, das Selbstverständnis von Uli Hoeneß kommt aus einer Zeit, in der der FC Bayern immer in der Lage gewesen ist, die besten Spieler aus der Bundesliga zu verpflichten. Das geht jetzt seit einiger Zeit nicht mehr. Daran musste er sich auch erst gewöhnen.
Will er ja auch nicht. Das hat er ja auch gesagt. Er möchte sich nicht daran gewöhnen, weil er hat ja so ein bisschen auch die Realität verklärt. Hat er gesagt, momentan ist das hier alles ja sozusagen nicht real, weil die Scheiß und weil die Geldgeber aus Katar und eben aus Saudi-Arabien, die werden auch irgendwann keinen Bock mehr auf den Fußball haben und das ist ja alles nicht real oder beziehungsweise reell, was da jetzt gerade passiert und aber hat irgendwie dabei vergessen, dass sich der FC Bayern München ja eben genau mit diesen Vereinen messen muss, um Spieler zu holen. Das haben sie ja in diesem Transfersommer wirklich richtig hart zu spüren bekommen, dass sie da eben bei weitem nicht mehr die erste Adresse sind. Und
immerhin haben sie Jackson bekommen.
Ja, aber da hat er das übrigens auch nochmal gesagt, dass der gar nicht so teuer war, wie kolportiert wurde, weil Jackson und sein Berater die Hälfte dazugelegt haben. Auch das sind so Vertragsinhalte, die, glaube ich, normalerweise, wenn es nach Eberl ginge, nicht so an die Öffentlichkeit geraten. Aber ja, okay. Lassen wir es dabei.
Zum Glück nicht Jackson Irvine. Das wäre für mich dann doof gewesen, wenn sie den bekommen hätten. Aber der ist ja noch verletzt. Aber das führt mich schon so ein bisschen zum nächsten Bundesligaspieltag.
Wo bist du denn da?
Ja, nicht da, wo der FC St. Pauli spielt. Der spielt am Sonntag gegen den FC Augsburg. Ich bin einen Tag früher schon im Einsatz, am Samstag. VfL Wolfsburg gegen den ersten FC Köln. Also dadurch, dass die Kölner ja mit 2 Siegen perfekt in die neue Saison gestartet sind und ja eh immer viele Fans bei Auswärtsspielen dabei haben, rechne ich, obwohl es Wolfsburg ist, mit einem stimmungsvollen Fußballnachmittag am Mittellandkanal. Ich freue mich.
Ich bin mal wieder in Kiel, nicht bei Holstein Kiel, sondern beim THW Kiel. Tempo-Gegenstoß mit dem THW Kiel gegen den HSV, also ein kleines Derby. Und
ich bin auch beim HSV und zwar am Freitag schon.
Geil.
Das ist ja abgefahren.
Geil,
ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste nicht, dass der HSV schon 2 Tage später wieder spielt. Wie absurd ist das denn? Mein Vater, herzlichen Glückwunsch nachträglich, hatte Geburtstag, großer Handballfan, seit Jahren. Und wir gehen regelmäßig mal gemeinsam zum Handball. Also so regelmäßig ist es ja auch, wenn man es einmal pro Saison macht. Mhm. Und er hat sich Handballkarten gewünscht. Und ich habe ihm 2 Karten, eine für ihn, eine für mich, geschenkt für das Spiel am Freitagabend in der Alsdorfer Sporthalle in Hamburg. HSV Hamburg gegen den TBV Lemgo. Und jetzt bin ich total überrascht, dass der HSV 2 Tage später schon wieder in Kiel spielt. Ey, wie absurd ist die Handball-Bundesliga?
Warte mal ganz kurz. Ihr seid jetzt, ich bin am Samstag. Oder hast du dich da in der Woche verirrt?
Habe ich mich in der Woche verirrt?
Kann ich mir nicht anders vorstellen. Also ich bin, wie man so schön sagt, eingekauft worden, um am Sonnabend das Spiel des THW zu machen.
Gegen den HSV Hamburg?
Ja.
Jetzt ist das ist echt geil. Vielleicht habe ich mich auch in der Woche geirrt. HSV Lemgo, wenn ich das eingebe. Ah, das ist ja auch immer geil, dieser Spielplan. Also HSV Lemgo. Ich bin jetzt auf der Seite hamburghandball.de. Das Spiel ist am 19.09. Okay, ist dann erst nächste Woche.
Ja, habe ich ausnahmsweise mal recht gehabt.
Ja, ich bin nur echt blöd, total dämlich.
Ach nein, weil, das sagen vielleicht die Fans über dich, aber
Frau
nein,
gesagt habe, Freitag kannst du dich nicht mit deiner Freundin verabreden, da bin ich doch mit Papa beim Handball. es ist aber der Freitag eine Woche später. Eieiei.
Wie hast du immer so schön gesagt, ihr solltet Fabian Wittke nicht zu ernst nehmen, aber nicht unterschätzen. Ne? Guck mal, jetzt habe ich so einen handwerklich sauberen Investigativjournalismus hier allen gezeigt. Ne? Ich habe einfach mal so einen Fehler aufgedeckt, einen Fehler von dir. Der Unfehlbare ist fehlbar gewesen.
Ja, was für ein dummer Fehler. Aber mich hätte es auch nicht gewundert, dass in der Handball-Bundesliga ein Verein innerhalb von 48 Stunden zweimal spielt. Nee,
es wäre ja vor allem nur 24 Stunden gewesen, wenn es am Samstag ist.
Gut, das wäre dann ein bisschen komisch gewesen. Aber gut, du kannst dir vorstellen, was ich gleich mal machen muss. Ich muss gleich mal auf jeden Fall die Terminplanung hier in unserer kleinen harmonischen Familie nochmal.
Habt ihr auch eine kleine WhatsApp-Gruppe?
Korrigieren. Nee, haben wir nicht. Nein. Mein Vater, der hat kein WhatsApp, der nutzt
Nein, ich meine jetzt hier mit deinen Kindern und mit deiner Frau.
Aber meine Frau und ich, wir unterhalten uns natürlich nur über WhatsApp, sonst ja gar nicht. Und da schreibe ich gleich mal eine WhatsApp in den Chat, der aus ihrem und aus meinem Handy besteht. Ja. Nein, also ich habe was zu tun. Deswegen drücke ich jetzt auf die Tube. Ja. Der Hinweis, dass wir nächste Woche wieder erscheinen, der ist ja obsolet. Machen wir. Natürlich hört uns nächste Woche wieder. Wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback schickt. Aber du hast doch ein Feedback, glaube ich, ne? Kann das sein?
Ja, ich wollte nur mal sagen, Brigitte hat uns einen Screenshot geschickt und hat gesagt, PS, ich habe euer Derby unentschieden getippt. Grüße von der Tabellenführerin. Also sie ist ganz oben in ihrer Kick-Tipp-App. Also die Stussis wissen mehr, die Stussis tippen richtig. Und ich wollte noch mal ganz kurz ankündigen, wir haben jetzt ja tatsächlich in dieser noch jungen Saison relativ wenig über Holstein Kiel gesprochen. Ich finde, aber auch das müssen wir mal wieder machen. Holstein Kiel spielt am Wochenende auf Schalke. Und was danach dann so passiert ist oder passieren sein wird, das können wir vielleicht auch mal thematisieren, oder?
Und ich schicke jetzt eine WhatsApp-Sprachnachricht live im Podcast an meine Frau. Du, mir ist da ein kleiner Fehler unterlaufen. Das Handballspiel, das ist nicht an diesem Freitag, also am kommenden Freitag, sondern erst in der Woche darauf, am 19.09., am 19. Freitag. Also du kannst dich gerne abends verabreden. Tut mir leid. Habe ich jetzt wirklich gemacht. So wird jetzt abgeschickt.
Und was als Antwort kommt, hört ihr nächste Woche. Liebe Grüße, macht's gut.
Genau. Tschüss. Tschüss.
Anstoß. Der Fußball-Podcast.